Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Über Kriminalromane und Jazz werden wir reden in dieser Stunde und über besonders gute Spannungsromane, die auf unserer neuen Krimi-Bestenliste stehen. Das machen wir in einer halben Stunde etwa. Und zuerst geht's gleich um die Trüffelschweine der Buchbranche, so nennt man gerne die kleinen, unabhängigen Verlage. Die haben gerade noch mehr zu kämpfen als früher. Warum das so ist und was diesen Verlagen helfen könnte, das ist gleich unser Thema. In der Buchbranche, da ist eigentlich immer Krise, aber jetzt scheint es für kleinere Verlage richtig bedrohlich zu werden. Einige kleinere Verlage drohen pleite zu gehen oder sie werden von anderen geschluckt oder sie müssen sich neue Finanzierungsformen überlegen. Warum das gerade passiert und welche Ideen die Verlage haben, um trotzdem zu überleben, das bespreche ich jetzt mit Jörg Plath aus unserer Redaktion. Er ist gelernter Buchhändler und kennt sich bestens aus auf dem Buchmarkt. Guten Tag, Jörg.
Hallo, Frank.
Also erklär uns das mal. Was passiert da gerade bei den unabhängigen kleinen Verlagen?
Ja, das sind starke Veränderungen. Ich glaube, der Hintergrund ist immer, dass die ganze Branche schrumpft, dass die Auflagen sinken, dass schon seit Jahren, dass die Zahl der verlegten Bücher sinkt dramatisch. Der Kuchen wird einfach kleiner und das verschärft die Lage für die großen und für die kleinen Verlage vor allen Dingen. Und die reagieren darauf unterschiedlich. Bei den großen hört man im Augenblick eher wenig. Das war ja in den 90er und 00er Jahren anders. Da habe ich hier gestanden und habe die vielen Aufkäufe kommentiert.
Von den größeren Konzernverlagen.
Mhm. Also Luchterhand, Ullstein, Klaassen, die wurden dann alle entweder zu Imprints oder zu Zentren einer Verlagsgruppe gemacht. Oder sie wurden eben, wenn sie aufgekauft worden waren, geschlossen. Jetzt halten die Großen still. Es gibt jetzt eher die Konzentration bei den kleinen und mittleren unabhängigen Verlagen. Mhm. Und das ist schon überraschend. Die sozusagen sehen sich im eigenen Feld um, die kümmern sich und kaufen auf oder schließen sich an kleine und mittlere andere Verlage oder sie machen eben sang- und klanglos zu.
Was heißt das jetzt konkret? Welche Verlage machen eben sang- und klanglos zu oder orientieren sich anderweitig um?
Die letzten Namen, die wir gehört haben, waren der Kanon Verlag, junger Verlag gegründet von dem vorigen Aufbauverleger Gunnar Zünnibulk. Die bekannteren sind dann vielleicht Jung und Jung, Schöffling, es kann man einiges nennen aus den letzten Jahren, Elsengold, kleinerer Verlag ging zu Bebra. Also da ist ungeheuer viel Bewegung drin.
Und das sind alles Verlage jetzt, die jetzt zumachen?
Nein, das sind alles Verlage, die jetzt Gruppen gebildet haben. Mhm. Edition Converso auch noch etwa, die jetzt zu der Friedenauer Presse von Mattes und Salz Berlin gehen. Mhm. Mit den Verlagen, die zumachen, ist das ja schwierig. Die im Dunkeln sieht man nicht und die machen dann oft sang- und klanglos zu. Und
Behrenberg war so ein Name, der mir einfallen würde, letztes Jahr, glaube ich.
Nein, Behrenberg macht jetzt im Frühjahr zu.
Ah, okay.
Das ist sozusagen auch ein grundlegendes Problem, das ist ein Nachfolgeproblem. Und das gibt es natürlich wie in der ganzen Gesellschaft, auch im Buchhandel. Also Buchhandel heißt in diesem Falle, das ist Branchensprech, Verlage. Und aber auch bei den unabhängigen Buchhandlungen. Mhm. Nicht bei den Filialen, die stellen dann eher andere Leute ein. Bei den Ketten, aber bei den unabhängigen, engagierten Buchhandlungen ist genau dasselbe Problem wie bei den Verlagen. Die Leute werden älter und irgendwann sagen sie sich, ich muss noch was anderes machen im Leben. Also Nachfolgeproblem, Generationswechsel. Behrenberg schließt im Frühjahr.
Und jetzt hast du ja schon damit ein Problem benannt, was kleinere Verlage noch mal mehr haben als die größeren Konzernverlage. Du hast da so ein paar Probleme skizziert, die der ganze Buchmarkt hat, eben Schrumpfung, weniger Leser, teure Herstellungskosten. Aber was ist jetzt noch mal, was sind noch andere Gründe, die es für kleine Verlage im Moment besonders schwierig machen?
Naja, also diese Schrumpfung, glaube ich, das sollte man nicht gering achten. Also wir hatten vor 19 Jahren, 2007, noch 96.000 Titel im Jahr, knapp 100.000. Mhm. Jetzt, also die neuesten Zahlen sind das 2024, sind es noch knapp 66.000.
Oh.
Also knapp ein Drittel weniger. Mhm. Und das heißt, dass der Kuchen kleiner wird. Und gesund schrumpfen können sich die Großen. Aber die Kleinen, die schrumpfen sich dann eher weg, denn das sind ja oft Ein-Frau-Betriebe, Ein-Mann-Betriebe. Sind auch mal 2, 3, 4, 5, 6 und nicht wesentlich mehr. Da kann man kaum was wegschrumpfen. Mhm. Und für die kleineren und mittleren Verlage ist es auch deswegen schwierig, weil der Prozess sich eben bei den Buchhandlungen auch fortsetzt. Auch da gab es früher viel mehr. Es gab, schätzt man heute, 1000 oder 1200 unabhängige und engagierte Buchhandlungen sind ja dann auch literarisch oder irgendwie Publikums engagiert. Sie machen Veranstaltungen, sie setzen sich auch für die unabhängigen mittleren kleinen Verlage ein. Das ist das Schaufenster für die unabhängigen und kleinen mittleren Verlage. Wenn es davon weniger gibt, nämlich jetzt nur noch 600 bis 700.
Die Hälfte.
Ja, ungefähr. Knapp die Hälfte, ja. Mhm. Das heißt mehr als die Hälfte, ein bisschen mehr als die Hälfte. Dann ist man natürlich weniger präsent, kann auch weniger verkaufen. Denn in die großen Läden, also in die Ketten, Filialen, Thalia, Hugendubel, Weiland, da kommen die kleinen, mittleren, unabhängigen Verlage oft nicht rein. Nur dann, wenn sie einen wirklich verkaufsstarken Titel haben. Ansonsten werden sie gar nicht vorgelassen.
Jetzt hast du ja schon vorhin ein paar Beispiele genannt, wo sich Verlage zusammenschließen. Das ist sicherlich, also kleine Verlage zusammenschließen, sicherlich ein Mittel, um trotzdem weiter arbeiten zu können. Was gibt es noch so für Ideen für kleine Verlage, um weiter zu bestehen?
Ja, man bündelt die Kräfte natürlich, das ist das eine. Und da sagen dann die Verleger, die andere Verlage, wie soll ich sagen, entweder kaufen oder ihnen ein neues Heim bieten, um das ein bisschen gemütlich und euphemistisch zu nennen. Da sagen die dann, wir möchten es retten. Also etwa Andreas Rötzer von Mattes und Seitz Berlin, zu dem auch die Friedenauer Presse gehört, der hat zum Beispiel die Edition Converso aufgenommen von Monika Lustig. Monika Lustig ist auch ein Generationsproblem, ist eine ältere Dame, hat ein Gespür für Autoren, Fabio Stassi zum Beispiel. Und die Titel findet Andreas Rötzer auch so gut, dass er einfach sie retten wollte, die Autoren retten wollte. Und nun macht die ehemalige Verlegerin Monika Lustig für die Friedenauer Presse weiter 2 bis 3 Bücher im Jahr. Also sie wählt sie aus, lektoriert sie wahrscheinlich auch. Und die Friedenauer Presse macht aber entsprechend weniger. Also kein Wachstum, sondern sozusagen ein archivarischer Antrieb. Und das sagt auch etwa Daniel Kamper, der einige bekannte literarische Verlage übernommen hat. Und wie Rötzer schätzt eben Kamper auch die Programme, die Qualität der Programme dieser Verlage, die er da übernommen hat. Und das ist sicher schön, aber das reicht ja nicht aus. Und dann gibt es noch ein bisschen offensivere Ideen, die ich ganz kurz darstellen kann. Also einmal zum Beispiel den Vertrieb stärken. Das macht etwa der Verbrecherverlag, mit dem habe ich gesprochen, Jörg Sundermeier, der hat jetzt eine Stelle mehr im Vertrieb. Mhm. Das ist eben wichtig wegen der Buchhandlungen, die weniger geworden sind, in denen man seine Bücher präsentieren kann. Man erhöht die Sichtbarkeit für den Verlag. Man geht etwa auf diese in aller Welt, also im ganzen Land, glaube ich, aus dem Boden sprießenden Messen für unabhängige Verlage. Also das geht von Bad Mergentheim über Stuttgart bis Hamburg. Überall kann man sich präsentieren und dort präsentieren sich die Verlage und hoffen, den direkten Draht zu kriegen. Und die Verleger präsentieren ihr Programm in Buchhandlungen. Das macht Sebastian Guggolz sehr stark, der neue Vorsteher vom Börsenverein, also der Vereinigung von Verlagen und Buchhandlungen. Und das machen auch andere, etwa Sarah Käsmeier vom Maro Verlag. Das ist die Tochter des Gründers des Verlags und seiner Nachfolgerin als Verlegerin. Das ist sehr arbeitsintensiv. Man macht auch noch Veranstaltungen mit Autoren, soweit es eben geht. Man tritt in die Öffentlichkeit.
Und dann gibt's noch eine Idee, die würde mir einfallen bei dem Thema, also der Börsenverein des Deutschen Buchhandels und die Kurt-Wolf-Stiftung, die besonders für die kleineren Verlage da ist, die setzen sich schon lange ein für eine strukturelle Verlagsförderung, also etwas, was hinausgehen würde. Punktuelle Förderung gibt's, zum Beispiel Auszeichnung für Verlage, da hängt dann auch Geld dran, was die Verlage bekommen, aber strukturelle Förderung wäre halt verlässlich und auf Dauer gestellt. Wie sieht's aus mit dieser strukturellen Förderung? Da hat sich die Politik ja auch schon zu geäußert, ne?
Ja, das ist die Staatsknete, ne? Das ist aber auch zugleich die Bazooka, muss man sagen. Es gibt bisher ja so eine punktuelle Förderung. Also es gibt im Bund und auch in einigen Ländern Verlags- und Buchhandlungspreise. Die werden dann an 3 oder an mehr Unternehmen verliehen, immer andere. Jedes Jahr sind ein paar Tausend, manchmal auch ein paar 10.000 Euro. Trotzdem hilft das eben nicht, sagt die Branche, sondern wir brauchen eine strukturelle Verlagsförderung für kleine Unternehmen, mit denen Bücher gefördert werden können. Nicht, dass die Verleger davon leben können, sondern dass die Bücher gefördert werden. Ja, da hat sich Monika Grütters damals sehr stark eingesetzt, die Kulturstaatsministerin. Sie hat dann auch noch im März 2021 auf die Homepage ihres Ministeriums eine Studie gestellt zur Machbarkeit dieser Verlagsförderung, sozusagen als Auftrag an die zu wählende, damals war schon klar, es wird gewählt, im Herbst zu wählende Ampelkoalition, die es dann wurde. Die hat aber nichts getan. Und jetzt ist dieser Punkt wieder in dem Koalitionsvertrag von SPD und CDU. Aber sie prüfen und der Börsenverein, sie wollen wieder prüfen. Und der Börsenverein sagt, jetzt ist genug geprüft, wir sprechen mit Wolfram Weimer und hoffen, dass da endlich etwas daraus wird.
Lass uns zum Schluss mal noch in eine andere Richtung gucken, weil was ja auch zu dem Thema gehört, auf eine scheinbar paradoxe Weise, dass ja auch immer wieder neue kleine Verlage gegründet werden. Ja. Haben die dann in dieser Lage, die du skizziert hast, überhaupt eine Chance?
Ja, sie haben eine Chance. Also klar, fallen einem einige sofort ein. Also Cupido, Kiona, jetzt gerade dieses Jahr Altneuland. Das heißt, in der Branche, wir haben eine geringe Markteintrittsschwelle. Also es ist leicht reinzukommen. Wenn man ein bisschen Geld hat, dann macht man die ersten Bücher und guckt dann, wie das funktioniert. Offenbar, man kann sich ja heute tatsächlich alle Leistungen, grafische, herstellerische, Satzleistungen hinzukaufen. Wenn man, glaube ich, ein Bild der Leserschaft vor Augen hat und ein klares Programm entwickelt, dann kann das gut gehen. Man wird natürlich nicht reich damit, das ist schon klar. Das hat auch immer Klaus Wagenbach damals schon gesagt. Also besser das Buch, besser das Geld aufs Konto legen, wenn man reich werden will. Aber die Arbeit ist eben befriedigend, befriedigender als, glaube ich, in anderen Berufen. Man ist näher dran mit der ganzen Person und der Kontakt mit den Kreativen ist, glaube ich, auch ganz schön.
Altneuland hast du genannt, das wäre ein Beispiel einer solchen Neugründung.
Kleine. Sie machen hebräische und englische Bücher auch gleichzeitig. Also sie machen, ja.
Kleine und unabhängige Verlage haben noch mehr zu kämpfen als in früheren Jahren. Manche müssen sogar aufgeben. Darüber haben wir gesprochen. Warum das so ist, was dagegen hilft, hat uns Jörg Plath erklärt. Ganz herzlichen Dank.
Straßenkritik.
Ich bin Christian Schröder und ich bin Forstwirt von Beruf und wohne in Freiburg. Ich würde das Buch vorstellen von Chris Ferry, Cosmic Bullshit. Und es ist ein Astrophysiker und der räumt mit allen esoterischen Vorstellungen, allen voran Astrologie, Sternzeichen deuten und so, vollkommen auf. Ja, dass also Sternenbilder, wenn man die anguckt, dann natürlich mit viel Fantasie erkennt man da einen Löwen, einen Schützen. Aber andere Kulturen erkennen da wiederum ganz was anderes. Zum Beispiel der Hase. Also es ist ja dann nicht der Osterhase, sondern es ist dann der Sternzeichenhase. Daran sieht man ja die völlige Irrationalität. Ja, dass das so ein bisschen auch eine Einstiegsdroge ist für viele Leute, die da herumfantasieren, es gäbe eine Weltverschwörung. Und da sollte man bei den Basics anfangen, wie sowas sich aufbaut. Das könnte ich weiterempfehlen. Das ist ja eigentlich ein trockenes Metier, aber er beschreibt es mit sehr viel Witz.
Christoph Schröder liest in Freiburg im Breisgau Cosmic Bullshit, warum sich das Universum einen Dreck um uns schert. Ein Buch von Chris Ferry. Das wurde übersetzt von Benjamin Schilling, ist im Kosmos Verlag erschienen. Das Taschenbuch kostet 20 Euro und hat knapp 250 Seiten.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Die Gedichte der britischen Schriftstellerin Charlotte Mew, die sollen zu ihren Lebzeiten ganz unterschiedliche Autoren begeistert haben. Zum Beispiel Ezra Pound oder Thomas Hardy oder auch Virginia Woolf. Das schreibt der CH Beck Verlag. Der will Charlotte Mew jetzt auch im deutschsprachigen Raum bekannt machen. Überhaupt bekannt machen. Man kennt sie kaum bisher bei uns. Wir haben hier im Deutschlandfunk Kultur im vergangenen Jahr ein Band mit Erzählungen von Charlotte Mew vorgestellt. Und jetzt gibt es erstmals Übersetzungen ihrer Gedichte ins Deutsche. Alle belebten Dinge halten den Atem an. So heißt eine zweisprachige Charlotte Mew-Ausgabe, die jetzt bei uns erschienen ist. Und die hat der Lyrikkenner Matthias Kniep für uns gelesen. Seien Sie willkommen. Hallo, Herr Kniep.
Guten Morgen.
Reihen Sie sich jetzt da ein in diese berühmten Namen von Pound bis Wolf. Sind Sie auch begeistert von Mews Gedichten?
Ich reihe mich unbedingt ein. Das ist eine große Entdeckung. Man muss dazu sagen, dass Charlotte Mew damals sich am Rande des Kanon bewegt hat und dann auch längere Zeit vergessen wurde, bevor dann die Collected Poems 1980 rauskamen und zwei Biografien. Aber sie war damals eine besondere Erscheinung und man kann sie auch heute als solche wieder entdecken. Und das Besondere ist eigentlich, dass sie zwischen den Jahrhunderten steht, zwischen dem 19. und 20., zwischen dem spätviktorianischen Zeitalter und der beginnenden Moderne. Und anders als viele andere moderne Dichter hat sie diesen Bruch mit der Tradition noch nicht ganz vollzogen. Und deshalb können wir als Leser und Leserin Zeuge werden, wie sie diesen Bruch im Gedicht selbst vollzieht. Mhm. Und das macht sie so spannend.
Bevor wir über ihre Gedichte reden, können Sie uns ein paar Eckdaten nennen. Wann und wie hat Charlotte Mew denn gelebt?
Ja, sie ist 1869 geboren worden in eine kinderreiche Familie. Sie war das siebte Kind. Drei ihrer Brüder sind früh gestorben. Zwei ihrer Geschwister wurden eingewiesen in psychiatrische Kliniken. Heute würde man sagen, dass sie schizophren waren. Damals gab es diesen Begriff noch nicht. Die wurden eigentlich weggeschlossen. Sie wurden nicht behandelt. Und das war eine tiefgreifende Erfahrung für Charlotte Mew und das hat auch Spuren in ihrem Werk hinterlassen. Ihr Vater ist früh gestorben und die Familie verarmte dann und sie hat mit ihrer Mutter und mit ihrer jüngeren Schwester bis zu deren Tod gelebt. Und auch diese Armut war für sie eine Art Stigma und auch das kann man in ihren Gedichten lesen.
Wie taucht das denn auf, diese Themen, die Sie gerade angeschnitten haben aus Ihrem Leben in Ihren Gedichten?
Also insbesondere, was ihre beiden Geschwister angeht, den älteren Bruder und die jüngere Schwester, die in den Kliniken waren. Sie hat ein starkes Mitgefühl für die Außenseiter. Es wird in ihren Gedichten über die Außenseiter gesprochen und die Außenseiter kommen auch manchmal selbst zu Wort. Das liegt auch an der besonderen Form dieser Gedichte. Es sind dramatische Monologe. Es ist immer eine Person, die spricht. Es ist dezidiert nicht die Autorin selbst. Manchmal sind es, wie gesagt, die Außenseiter. Manchmal sind es aber auch die sogenannten Normalen, die auf diese Außenseiter gucken. Und das Besondere bei ihr ist, sie fällt niemals ein Urteil. Das Urteil müssen die Leser und Leserinnen selber fällen. Robert Browning, der auch dramatische Monologe geschrieben hat in der Art von Charlotte Mew, da war es immer klar, die sprechen, sind entweder Heuchler oder Genies. Bei Charlotte Mew ist das niemals klar. Und auch das macht die Gedichte so aufregend.
Und wie ist die Form? Sie haben ja schon gesagt, das steht zwischen 19. Jahrhundert und Moderne. Wie prägt sich das dann aus in den Gedichten?
Sie schöpft noch aus dem Formkanon des 19. Jahrhunderts. Sie hat ein bestimmtes Metrum, aber dann verstößt sie im selben Gedicht wieder gegen dieses Metrum, das sie gerade erst etabliert hat. Und das ganz Besondere ist der Reim. Sie ist wirklich eine geniale Reimerin. Alles ist dem Reim untergeordnet, auch das Metrum. Und auch da, manchmal etabliert sie einen Kreuzreim und dann verstößt sie plötzlich dagegen. Und manchmal ein Reimwort taucht sehr, sehr spät auf als eine Art Echoraum. Und es gibt viele Binnenreime. Bei ihr kommt alles zum Klingen.
Das stelle ich mir vor, ist schwer zu übersetzen. Was sagen Sie jetzt zur ersten deutschen Übersetzung Ihrer Gedichte von Wiebke Meyer?
Es ist sehr, sehr schwer zu übersetzen. Im Englischen kann man sicher leichter reimen als im Deutschen. Nun muss man sagen, dass Wiebke Meyer kaum reimt oder nur sporadisch reimt. Deshalb klingen die Texte in der deutschen Übersetzung nicht wie im Original. Man hat nicht diesen Charlotte Mew Sound. Allerdings ist das Buch zweisprachig. Insofern kann man diese Übersetzung nutzen, um sich dem Original anzunähern. Aber es ist eben eine Übersetzung und keine Nachdichtung. Und wir hätten eigentlich eine Nachdichtung gebraucht.
Charlotte Mew, alle belebten Dinge halten den Atem an, so heißt die zweisprachige Ausgabe ihrer Gedichte. Wie gesagt, von Wiebke Meyer, übersetzt im C.A. Beck Verlag, erschienen. Auch der renommierte Lyriker Norbert Hummelt hat etwas beigetragen zu der Ausgabe, nämlich ein Nachwort. 176 Seiten hat das Buch, 22 Euro ist der Preis. Ganz herzlichen Dank an unseren Rezensenten Matthias Kniep.
Dankeschön.
Der britisch-libysche Schriftsteller Hisham Mattar, der erzählt in seinem neuen Roman Meine Freunde von einem unglaublichen Ereignis, von einem Terrorakt des libyschen Staates, der mitten in London passiert ist. Hisham Mattar hat Libyen als Neunjähriger verlassen müssen. Sein Vater hat dort zur Opposition gegen den Diktator Muammar al-Gaddafi gehört. Und Hisham Mattar hat dann als Student in London im April 1984 bei einer Demonstration vor der libyschen Botschaft etwas erlebt, das er und alle um ihn herum nicht für möglich gehalten haben.
No one expected what was to happen next.
Plötzlich geschah etwas vollkommen Unerwartetes.
Members of the embassy staff sprayed.
Die Demonstranten wurden aus der Botschaft beschossen.
With a machine gun. 11 demonstrators were wounded.
11 wurden teils schwer verletzt. Immerhin überlebten alle. Aber auch eine junge britische Polizistin wurde angeschossen. Und sie starb an ihren Verletzungen.
In Hisham Mattars Roman kann Khaled zunächst gar nicht glauben, was passiert. Obwohl auch er getroffen wird.
Die Schüsse schallten laut. Und selbst da noch dachte ich, sie wollen uns sicher nur Angst machen und feuern in den Himmel. Nur dass das Geräusch selbst, eine Reihe von Rissen, als zerfetzte der Wind ein paar Segel, nicht derartig beeindruckend schien. Was mich beeindruckte, war das Gefühl. Es drang buchstäblich in mich ein und durchfuhr mich mit unnachgiebiger Gewalt, unbestreitbar, bis es das Zentrum meines Gehirns erreichte und dort für einen Moment innehielt, bevor es sich drehte und wieder aus mir hinaus raste und dabei alles mit sich nahm, was ich war.
Das war ein kurzer Ausschnitt aus unserem Literaturfeature. Mein Heimweh nach Libyen hat mich nie verlassen, über den Schriftsteller Hisham Mata. Und Sie können ihn und seine Bücher kennenlernen heute Abend in unserem Feature um 19.30 Uhr. Dann wird es um seinen neuen Roman Meine Freunde gehen und um sein Buch Die Rückkehr. Das wurde mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet. Und damit geht es um die großen Themen von Hisham Mata: zersplitterte Familien und der Verlust der Heimat. Heute 19.30 Uhr hier im Deutschlandfunk Kultur und natürlich auch in unserer Deutschlandfunk-App. Die 10 besten Krimis jetzt im Februar dieses Jahres, die stehen auf einer Liste, die unsere Krimi-Bestenlisten-Jury heute veröffentlicht hat. Und einige der nach Ansicht der Jury besten Krimis schauen wir uns jetzt an mit unserer Krimi-Expertin Sonja Hartl. Die gehört auch zur Krimi-Bestenlisten-Jury. Hallo Sonja, sei willkommen.
Hallo.
Auf Platz 2 der Liste würde ich gerne erstmal drauf schauen. Da steht ein Buch, das ist neu auf die Liste gekommen. Der Roman Die nackte Haut von Robert Brack. Robert Brack, der schreibt seit Jahren historische Krimis, die in Hamburg spielen. Und du hast das Buch heute Morgen schon hier im Deutschlandfunk Kultur vorgestellt und dabei gesagt, dass Jazz und Krimi gut zusammenpassen. Warum denn das?
Oh, da gibt es eine ganze Menge Gründe für. Und zwei der wichtigsten lassen sich an dem Roman wirklich gut zeigen, denn das ist ja ein historischer Krimi, der spielt 1951. Und als Jazz zu der Zeit aufkommt in Deutschland, ist das so ein bisschen die, in Anführungszeichen, andere Musik, die mit diesen bisherigen Hörgeflogenheiten bricht. Aber auch noch, Jazz ist ja eine Musik, die vornehmlich von schwarzen Musikern gemacht wird. Und damit bricht diese Musik auch mit der weißen Vorherrschaft in der Kultur und verkörpert eben dieses Neue und dieses Andere. Und es ist so ein Versprechen, das mit diesem Jazz verbunden ist in der Zeit, dass aber gesellschaftlich gesehen eher von unten kommt und sich dann anschickt, die Gesellschaft zu verändern. Und diesen Blick des Anderen, des Underdog, den mag ja der Kriminalroman oder den mögen insbesondere gute Kriminalromane. Und dazu kommt auch noch, dass ich mit Jazz in bestimmten Jahrzehnten sehr gut Stadtgeschichte erzählen lässt. Also das trifft auf Harlem zu, nach dem Ersten Weltkrieg, als Jazz dort aufkommt, oder eben auch Hamburg 1951. Es gibt keine Jazzbars, keine Jazzclubs, die wir hier so kennen, sondern wir tingeln mit der Hauptfigur, das ist eine Jazzpianistin, durch dieses Rotlichtmilieu und damit natürlich auch explizit durch ein Milieu, das mit Verbrechen assoziiert ist.
Kann man denn sagen, dass der Roman nicht nur vom Jazz erzählt, sondern selbst auch Jazz hat?
Ja, er hat ganz viele Hinweise darauf, auf das, was Jazz ist und was Jazz mit einem macht und auch wie wichtig dieser Jazz für die Hauptfigur ist. Teilweise wird das auch sprachlich so ein bisschen aufgegriffen. Was Robert Brack klugerweise nicht macht, ist zu erklären, wie Jazz funktioniert, sondern er macht schon klar, dass das eine Musik ist, die man sicherlich auch mit dem Verstand hören kann, aber die in der Zeit und ich hoffe auch heute noch tatsächlich so ein bisschen, das klingt kitschig, aber so ein bisschen gefühlt wird. Und seine Hauptfigur ist sehr innovativ, sie ist angelehnt an die tatsächliche Jazzpianistin Jutta Hipp, aber es ist alles ein Jahrzehnt nach vorne verlagert. Und sie versucht in dem Jazz so einen Anker zu finden, obwohl das ja auch so eine lose Musik ist.
Jetzt hast du ja schon klar gemacht, dass Jazz und Krimi sozusagen natürliche und auch historische Verwandte sind. Das müsste sich dann auch in anderen Krimis zeigen, oder?
Ja, da gab es letztes Jahr von Jake Lamar Viper's Dream zum Beispiel. Den hat Robert Buck tatsächlich auch übersetzt. Und da geht es eben um Harlem zwischen den beiden Weltkriegen. Und er zeigt diese Verbindung von Jazz und Verbrechen, weil zur gleichen Zeit, in dem Jazz in Harlem aufkommt, kommen auch Drogen auf. Erst nur Gras und dann später auch Heroin. Und Heroin wiederum hat die Strukturen des organisierten Verbrechens ganz stark verändert. Und was man, finde ich, bei Jazz und Krimi und Romanen auch nicht vergessen darf, sind tatsächlich Filme.
Ja,
ist der Film Noir, der ja oft mit Jazzmusik verbunden ist, die in Nachtclubs dann gespielt werden. Und das ist auch ein wichtiger Handlungsort, auch gerade bei Jake Lamar. Aber man verbindet dann mit Jazz auch diese verrauchte, schummerige, intime Atmosphäre und natürlich melancholische Männer mit Hüten, die voller Weltschmerz in ihre Whiskygläser gucken.
Genau, das hatte ich auch gleich im Bild, so die ganzen einsamen Wölfe, die Ermittler, die dann mit ihren Whiskygläsern da sitzen und dann Jazz hören. Also Kommissare oder andere Ermittler, die Jazz hören, das gehört wahrscheinlich auch so als Topos zusammen, oder?
Das ist jetzt gerade in Kriminalromanen, die in der Gegenwart spielen, auch ein bisschen stärker verbreitet. Also es gibt da ja das sehr bekannte Beispiel von Harry Bosch, das ist die Hauptfigur von Michael Connelly. Es gibt die Bücher, es gibt eine Serie und der kennt sich also phänomenal im Westküsten-Jazz aus. Aber damit wird halt auch markiert, er ist ein Außenseiter, er hat so einen gewissen Schmerz in sich. Also ja, da muss man immer bei Krimis ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu so einem Habitus wird, zu so einem bloßen Ausstattungsmerkmal. Das ist auch so. Aber es sind tatsächlich nicht nur die Kommissare, sondern vielleicht kennst du es auch von Arne Dahl, Mysterioso, ist schon ein paar Jahre alt. Es war ja so sein Start in Deutschland. Und da spielt Mysterioso, das Stück von Thelonious Monk, eine wichtige Rolle in den Ermittlungen. Und das ist gar nicht an den Kommissar gebunden, sondern eben an diesen Fall.
Bin beeindruckt, wie sehr Jazz und Krimi zusammenhängen, aber wir müssen auch noch auf ein anderes Buch gucken, mindestens auf der neuen Krimi-Bestenliste. Also wir haben jetzt geredet über den zweitplatzierten Robert Brack, Die nackte Haut, der Jazzroman. Auf Platz 1 geklettert ist jetzt Jo Nesbøs Buch Minnesota, stand im Januar noch auf Platz 7 der Liste, jetzt nach oben auf Platz 1. Wie erklärst du dir das? Warum ist das Buch so nach oben gestiegen?
Das Buch ist irgendwie ein Phänomen, weil so als Krimikritikerin sage ich ja gerne, dass sich Kriminalromane gut dafür eignen, die Gewalt und andere Missstände in der Gesellschaft zu analysieren. Und Jo Nesbø, als er das Buch geschrieben hat, das in Minnesota und in Minneapolis spielt, konnte er ja nicht wissen, was jetzt im Januar oder seit Anfang des Jahres dort passiert ist. Und trotzdem findet man überall Erklärungen dafür, warum es in Minneapolis eskaliert ist, warum das dort findet. Und er macht sehr, sehr deutlich, dass es zwei Gruppen von Einwanderern in den USA gibt. Es gibt einmal beispielsweise die aus Norwegen, die werden überhaupt nicht als Einwanderer gesehen. Und dann gibt es natürlich noch die Latinos, die angefeindet, ausgegrenzt werden. Und das macht er in seinem Roman ganz, ganz deutlich. Und er dreht sich auch sehr um den Kampf auf das Recht, eine Waffe zu tragen. Und jetzt haben wir ja bei der Tötung von Alex Pretty gesehen, dass es nichts gebracht hat. Also es gibt da kein Gut und kein Böse. Nicht jeder, der eine Waffe trägt, ist böse. Nicht jeder, der gut ist, trägt keine Waffe. Und hier ist es wieder so ein bisschen wie beim Jazz auch, dieser Blick des anderen, des Außenseiters, den Nesbø auf die USA wirft. Und er markiert da wesentliche Fehlentwicklung US-amerikanischer Gegenwart und dieser Dringlichkeit, dieser Aktualität, die er nicht intendiert hat, die überzeugt natürlich auch Jurymitglieder, für diesen Roman zu stimmen.
Das heißt, das hat vielleicht ja fast was Unheimliches, wenn man so einen Roman liest, der auf Ereignisse, die später eintreffen, vorausdeutet.
Ich fand es wirklich bemerkenswert, weil ich bin immer skeptisch, wenn jemand, der aus Norwegen kommt und da auch lebt, über ein anderes Land schreibt. Aber als ich dieses Buch gelesen habe, das war kurz nachdem René Good erschossen wurde. Und ich dachte, ich finde hier überall Anzeichen. Und man muss ja auch ein bisschen aufpassen, dass man, er hat das nicht vorhergesehen oder sowas, sondern es ist wirklich, dass ich die Lektüre dieses Buchs aufgrund der Aktualität permanent verändert. Mhm. Und das finde ich sehr, sehr interessant.
Das Buch von Jo Nesbø steht jetzt auf Platz 1 der Krimi-Bestenliste. Minnesota heißt der Roman. Wir haben über unsere neue Liste für Februar gesprochen. Heute herausgebracht von uns von Deutschlandfunk Kultur. Unsere Krimi-Expertin Sonja Hartl hat uns zwei Bücher von der Liste vorgestellt. Und wenn Sie die Liste anschauen mögen, die steht auf unserer Homepage deutschlandfunkkultur.de/krimi. So ist es richtig. Und wenn Sie mehr über Krimis und die Krimi-Bestenliste wissen möchten, dann schreiben Sie uns gern eine Nachricht an krimi@deutschlandradio.de. Vielen Dank, Sonja.
Gerne.